Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Match of the Week. Es geht heute zu WWF Fully Loaded 2000, genauer gesagt zum Last Man Standing Match zwischen Chris Jericho und Triple H. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und bei mir da ist natürlich der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Es ist übrigens egal, wie viele Podcasts wir von diesem Match of the Week aufnehmen, jedes Mal, wenn du deine Bruce Pritchard-eske Begrüßung machst und dann vor Match of the Week eine kleine Pause machst, habe ich immer diesen Drang, den Satz zu beenden. Und ich muss sagen, so, nein, Kai, das gewollt.
Du springst so weit sind wir schon. Wir beenden die Sätze voneinander.
Genau.
So in Love. Ach, das ist so schön. Ja, so schön. 2000, ein wirklich geschichtsträchtiges Wrestling-Jahr. Und wir haben ja schon zuletzt Triple H gegen Cactus Jack hier gehabt. Und jetzt haben wir noch mal ein Triple H-Match aus dem Jahr 2000. Ich glaube, das spricht auch dafür, wie gut der damals gewesen ist, weil da waren wirklich jede Menge tolle Matches dabei. Meine Frage ist natürlich wie immer, wir sind hier bei Fully Loaded 2000. Hast du dir den Event angeschaut? Bist du einmal durchgeskippt? Hast du mal reingeschaut, wer da aufgetreten ist und so?
Ja, bin ein bisschen durchgeskippt. Und ich muss, also, ist eine komische Card, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn man also so irgendwie, El Snow ist dabei. Und also ja, hier das Tag-Team Albert und Test. Perry Saturn ist dabei. Velvinus. Also ganz viele komische Namen, meiner Meinung nach, auf der Card. Also hast du klar so diese großen, so Undertaker gegen Kurt Angle, Jericho gegen Triple H, Rock gegen Chris Benoit. Aber trotzdem irgendwie auch so Velvinus gegen Rikishi. Also, klingt jetzt ja nicht so wie, oh, das ist aber mal ein Match.
Aber das ist tatsächlich in seiner Gänze ein richtig toller Event gewesen, muss man sagen. Also gerade die letzten beiden Matches sind richtig gut damals angekommen. Also The Rock gegen Chris Benoit damals, Chris Benoit mit Shane McMahon an der Seite, das war ein ganz, ganz starkes Match. Und ich sag's jetzt schon mal vorweg, meiner Meinung nach auch Triple H gegen Chris Jericho. Kai hat mir vorher nicht verraten, wie er dieses Match fand. Also da bin ich mir sehr gespannt drauf. Und ansonsten, du hast gerade Velvinus gegen Rikishi angesprochen. Was mir da im Gedächtnis geblieben ist, ist natürlich der Splash von Rikishi vom Käfig oben. Das war ja ein Käfig-Match. Und Rikishi hat sich gegen Ende des Matches auf den Käfig begeben und hat von dort aus einen Splash auf Velvinus gezeigt. Super spektakulär natürlich für einen Mann von seiner Statur und seines Gewichts. Das war schon ziemlich cool. Und was ich auch mochte, muss ich sagen, war hier der Opener. Der war super heiß. Nicht nur, weil Lita und Trish Stratus dabei sind, sondern weil das auch einfach ein richtig gutes Match gewesen ist. Die waren alle over. Ich fand Test und Albert als Tag-Team richtig geil. Das war die erste Phase, wo die Hardys so richtig over gewesen sind. Das ist ein cooler Event. Klar, du hast, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen Füllmaterial, wie hier El Snow gegen Taz irgendwie, was man nicht so unbedingt braucht. Du hast Eddie Guerrero gegen Perry Saturn, was okay ist, aber nicht atemberaubend. Edge und Christian gegen die APA. Ja, ne? Braucht man nicht unbedingt. Aber dann, gerade gegen Ende, wird es ja interessant. Kurt Angle gegen Undertaker ist leider nicht so gut wie das Match, was wir hier schon mal im Match of the Week besprochen haben von No Way Out 2-6, glaube ich, war das. Das ist hier sogar ziemlich scheiße eigentlich. Aber dafür sind die alle Matches gut. Und jetzt kommen wir dann mal zur Geschichte hier. Chris Jericho gegen Triple H. Das ist ja aus heutiger Sicht, wo wir ja jetzt das Wochenende quasi von Double or Nothing haben, fast ein bisschen ironisch, dass wir das Match hier genommen haben, oder? Ist mir heute so spontan aufgefallen.
AEW gegen WWE.
Genau.
Der große Fight.
Ja, Last Man Standing. Ja.
Und AEW leckt mit Stephanie McMahon rum.
Ja, das war ja damals diese Geschichte, wo Stephanie McMahon ja mit Kurt Angle so ein bisschen angebandelt hat. Chris Jericho traf auf Kurt Angle beim King of the Ring und da war eben Stephanie McMahon dabei und dann gab es diese Kussattacke und danach hat sich natürlich Triple H als echter Kerl, der er ist, natürlich in seiner Männerehre gekränkt gefühlt und hat gesagt, hier, ich will den. Mick Foley war damals Commissioner.
Aber warte, war denn Stephanie da schon mit Triple H zusammen? Als sie mit Kurt Angle da so rumgedingst ist?
Wie meinst du, Storyline zusammen oder Real Life zusammen?
Sowohl als auch.
Oh Gott, also Storyline zusammen waren sie, weil da ist ja, die waren ja quasi das McMahon-Helmsley-Regime, was sie damals gehabt haben.
Ja, aber warum macht die denn da mit Kurt Angle rum?
Ja, nicht rummachen, das war so, erstmal waren sie halt nur so Freunde und dann hat man das so langsam in so eine andere Richtung gedreht und dann gab das halt so eine Art Dreiecksbeziehung. so quasi. Also, ne, und wo dann auch Kurt Engel zum Schluss gesagt hat, ja, ne, wir können ja mehr als Freunde sein. Es gab dann auch einen Kuss, den dann Stephanie erst so ein bisschen abgewiesen hat und dann aber später dann auch quasi so ein bisschen erwidert hat. Es gab nie so eine hundertprozentige Aufschlüsselung davon. Im Endeffekt ist Stephanie dann doch bei Triple H geblieben, aber ja, aber sie hat das dann eben schon genutzt, oder beziehungsweise Kurt Angle hat es halt eben genutzt, um quasi in die höheren Card-Regionen vorzudringen. Und jetzt überlege ich gerade, seit wann die zusammen sind. Und ich kann es dir gar nicht mehr so 100% genau sagen, seit wann die, ich meine, verheiratet sind die ja schon, seit wann sind die denn verheiratet miteinander? Lass mal überlegen. Seit 2003. Moment. Nein, stimmt, da waren sie schon zusammen. Oder sind langsam zusammen gekommen hier. Also sie sind wohl 2000 zusammen gekommen und 2003 haben sie geheiratet. So rum war's.
Oh Mann, ey, da wird aber auch viel geheiratet. Das ist ja schlimmer als bei Game of Thrones.
Ja, oder bei GZSZ.
Ja, stimmt. Wer da mit wem zusammen ist, hier, da ist der Joe Gerner mit die andere und der Moreno. Ja. Auch großer GZSZ-Fan auch. Alter.
Der Moreno ist gar nicht da momentan. Der ist in den USA, Mann.
Das ist auch die Vince McMahon von GZSZ. Er sitzt dann im Rollstuhl, dann steht keiner. Dann sitzt er auf einmal nicht mehr im Rollstuhl.
Natürlich, der wurde letztens lebendig begraben, Mann.
Ist ja auch Buried Alive, auch viel Taker bei GZSZ am Start.
Oh Mann. Ja, und diese Geschichte ja auch mit Stephanie und Triple H war ja auch, aus heutiger Sicht kannst du die auch nicht mehr bringen. Da haben sie es ja so getan, als wäre Stephanie volltrunken gewesen und Triple H hat sie dann volltrunken durch so einen Drive-In-Verheirateschuppen irgendwie da geschoben, ne, im Auto. Also, sehr schwierig alles aus heutiger Sicht. Me too.
Harvey Weinstein gefällt das.
Auf jeden Fall,
Bill Cosby auch.
Auf jeden Fall, das war quasi hier die Geschichte. Und im Vorfeld, das muss man auch hier so ein bisschen wissen, um diesen Kampf wirklich dann auch zu verstehen. Im Vorfeld gab es dann eben auch eine Attacke von der damals bösen D-Generation X auf Chris Jericho, die den ganz, ganz fies verdroschen hat.
Mit Hammer sogar.
Genau, mit Hammer. Und Chris Jericho hat dann eben gesagt, hier, ich will ein Last-Man-Standing-Match, weil ich habe Blut geleckt. Chris Jericho war ja damals noch, ja, wie soll man sagen, noch das Super-Babyface eigentlich. Also noch nicht in der absoluten Top-Card-Region angesiedelt, aber schon so, dass man gesagt hat, mal gucken. Und gerade die Fehde mit Triple H hat da geholfen, dass er quasi da ganz oben einsteigen konnte. So. Kai, als ich geschrieben habe, lass doch das Match machen, hast du gesagt, nee, Last Man Standing.
Ich finde, Last Man Standing Matches sind, wenn es keine aktuellen Sachen sind, also wenn es aktuell ist, ist es einfacher. Die sind sehr schwer nachzugucken, weil sie eben durch die Counts krasse Längen haben. Weil ja, 10 Counts sind halt nicht 10 Sekunden, sondern auch gut und gerne mal 10 Minuten. Gerade wenn in diesem Match Mike Chioda zählt, wie es auch irgendwie von JR gesprochen wird, so das ist der langsamste Count der Welt, natürlich jetzt um zu übertreiben. Aber es gab eigentlich schon irgendwie eine Phase, da hattest du, glaube ich, irgendwie dreimal hintereinander einen 9-Count. Das ist dann schon ein bisschen zäh. Dann ist da nochmal ein Six-Count und da nochmal bis 7 und sowas. Also das nimmt einfach sehr viel Stärke aus diesem, oder sehr, sehr viel Geschwindigkeit raus, wenn du dann immer dieses hast, der liegt, kommt bei 9 hoch, gibt einen starken Move, liegt, kommt bei 9 hoch. Also das ist so ein bisschen mein Problem mit Last Man Standing Matches.
Ich fand das aber hier in dem Match tatsächlich gar nicht so krass, um schon mal so in die Analyse einzusteigen. Einfach weil die Gewalt und die Geschichte hier für mich sehr gut funktioniert haben. Gerade die Geschichte mit diesen angeschlagenen Rippen, die ja wirklich in der ersten Hälfte des Matches sehr dominant gewesen ist, finde ich, hat man hier gut genutzt und gut erzählt, um diese Last Man Standing Schwächen, die dieses Gimmick natürlich durchaus hat, um die so ein bisschen zu kompensieren. Also, ich weiß nicht, wie hast du das denn hier gerade so die Anfangsphase gesehen? Weil da war ja schon auch ein Chris Jericho da, der wirklich in bester Babyface-Manier hier aufgetreten ist und mit viel Aggression gegen Triple H vorgegangen ist.
Ich mochte es am Anfang, also auch passend zur Fehde, dass es wenig Wrestling war. Also da gab es irgendwie Dropkicks und Schläge und also das war jetzt ja kein Kettenwrestling, was sich da geliefert haben, sondern irgendwie versucht, Schaden reinzudrücken. Und das fand ich dann ganz schlau, weil, also ich habe dann natürlich, ich bin ja nicht blöd, habe mir dann natürlich das Video, dieses Video-Package vor dem Match angeschaut, um irgendwie in die Feder reinzukommen. Und hast ja gesehen, ja, okay, die hassen sich beide. Und dann fand ich es eigentlich ganz schlüssig, dass sie sich dann da auch direkt irgendwie, also da gab es keine Antastphase, wie so manche Matches haben, sondern da wurde direkt irgendwie mit einem Dropkick reingesprungen und dann gab es die Schläge und Knie und alles und Clotheslines, das mochte ich.
ich finde, man hat ja sehr gut gesehen, wie viel Bock damals ein Triple H gehabt hat. Ich finde, der war extrem schnell und agil und sehr aggressiv in seinen Aktionen. Also, was ich besonders beeindruckend fand, war zum Beispiel diese, auch relativ am Anfang, diese Szene, wo er die Shoulderblocks in die Ringecke gezeigt hat. Und das waren halt nicht nur zwei oder drei, sondern da hat er wirklich, keine Ahnung, 10, 12 hintereinander mit voller Wucht, um quasi diese Rippengeschichte dann auch zu verkaufen und zugleich auch diese Wut, die er auf Chris Jericho gehabt hat. Ich finde, das hat man hier gut dargestellt. Ich weiß ja nicht, wie gefällt dir der Triple H von damals in dem Vergleich zu dem Triple H, den du jetzt später kennengelernt hast?
Also, ja, der Triple H von damals ist, also auch heute ist Triple H noch krass, also wenn du dir anguckst, aber der ist halt schon eine heftige Erscheinung, ne? Also da sind Muskeln auf den Muskeln, da ist pures V, der Typ, wenn du dir sein Kreuz anguckst. Und du merkst aber trotzdem, dass es halt nicht so ein Dummkopf mit Muskeln, sondern da ist jemand, der versteht Wrestling. Mhm. Und der liebt auch Wrestling. Also da jeder Move, der hat irgendwie Sinn, der hat eine Bedeutung. Also alles, was er macht, macht er aus einem Grund. Also auch so diese Shoulderblocks, die du ansprichst. So klar, du kannst einfach sagen so, ja, wenn ich ein Match mache, dann mache ich immer 5 Shoulderblocks. So, weil ich bin der starke Typ. Aber du siehst dann eben hier, nee, der macht dann 12, weil das passt zum Storytelling. Und auch so, wie er sich bewegt, auch das sind so Kleinigkeiten, aber Jericho hat irgendwie so einen Dropkick gezeigt und dann fällt ein Triple H rückwärts aus dem Ring und fällt so komplett smooth durch die Seile. Mhm. Also das sind, da merkst du auch, was für eine Ring-Awareness der hat, und das ist eben nicht nur dieser muskelbepackte Typ, wenn er irgendwie so ein von damals so einen Lex Luger anguckst oder so, von noch mehr damals, ne? Du hattest ja immer irgendwelche Muskeltypen, wo du sagst, oh Mann, der sieht aber krass gefährlich aus, aber der kann nicht so viel. Und bei einem Triple H hast du eben gesehen, der hat den Look, der hat die Erscheinung, den Körper und hat auch einen ganz krassen Wrestling-IQ.
Ja. Das ist mir hier eben auch aufgefallen, weil die beiden, ich meine, das sind ja beides Könner. Also da müssen wir jetzt ja gar nicht großartig drum herum reden. Aber man hat hier eben auch gesehen, dass gerade ein Triple H damals natürlich mit seinem Standing innerhalb der Card, der war ja der Größere, aber er hat hier schon auch versucht, einen Jericho richtig gut aussehen zu lassen. Weil ich glaube, da hat man auch schon gesehen, wir müssen noch einen Star mehr aufbauen. Wir sind noch zu Zeiten des Monday Night War, auch wenn der eigentlich zu dem Zeitpunkt schon entschieden ist. Also Fully Loaded 2000 hat am 23. Juli 2000 stattgefunden. Also gut ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor quasi die WCW ihre Pforten geschlossen hat. Trotzdem hat man hier eben gemerkt, so ja, die Jungs gehen da wirklich all in, zwinker, zwinker, und geben hier richtig Vollgas. Und Triple H war damals jemand, der diesen Sprung geschafft hat, nach einem langen Weg wirklich dann auch in die Maincard zu kommen. Und einen Jericho, den wollte man dahin drücken, ne, zwinker, wieder mal drücken.
Ja, guter Drücker.
Und da hat eben dieses Match wirklich eine große Bedeutung für gehabt einfach. Und ich mochte diesen Anfang extrem, weil ich bin ja so ein Mensch, ich schaue mir Matches eben gerne an, wenn es da so um Körperteile bearbeiten geht. Und das hatte man hier so schön aufgebaut. Und selbst so ein blöder Abdominal Stretch, den wir jetzt hier wirklich hier sehr lange gehabt haben, muss man sagen.
Ja, sehr lange.
Der sah trotzdem gut für mich aus, weil das sah eben wirklich so aus, als wenn Triple H gleich den kleineren Jericho da in zwei reißt. Und du hast gelitten.
Ja, also ich verstehe, dass er das macht, und das macht auch im Wrestling, also es macht ja auch Sinn im Match, aber irgendwann bist du so, ja, okay, ich hab's verstanden, du machst das halt gerade wegen den Rippen. Wegen der Rippen, glaube ich.
Ja.
Ist jetzt auch mal gut. So, ja, du musst den Griff jetzt nicht 7 Minuten halten, ich hab's auch nach 3 verstanden. Und ja, also, wie gesagt, aber das ist ja so eine Perversion von denen, diese Körperteile bearbeiten, und das ist ja auch so ein ewiger Punkt, wo wir beide niemals d'accord sein werden.
Ich glaube auch. Ja. Wenn der Triple H jetzt einen Moonsault gezeigt hätte, wäre es geil gewesen.
Ja, einfach auch mal ein Shootingstar am Kopf landen. Ja. Was machen für die Fans, die da ihr Geld ausgeben? Ja, was ich übrigens super witzig fand, ist das Commentary. Also, weil häufig bei diesem Match of the Weeks achte ich aufs Commentary, weil, ich sag mal, dieses heutzutage Corey Graves, Michael Cole, Renee Young, das hast du so, das ist so Background-Gelaber. So, weil an die Stimme hast du dich gewöhnt, und wenn du mal jetzt was anderes hörst, dann nimmst du das mehr wahr. Und erstmal, wie häufig Jerry Lawler irgendwas sagt, um was zu sagen, und dann Jim Ross sagt, hä? Und dann aber auch einfach nichts kommt von Jerry Lawler, so, nee, hab ich gerade gesagt, verstehst du schon. Und alle sagen, nee, verstehen wir nicht. Aber mach dein Ding, Memphis King.
Genau.
Und er sagt auch immer so, ja, und Jericho, der hat ja Stephanie McMahon Trashback genannt und das ist nicht gut, das ist eine Frau, kannst du nicht Trashback nennen? Und dann immer so, ja, wie würdest du das denn finden, wenn man deine Frau Trashback nennt? Und ich frage dir wirklich irgendwie 4, 5 Mal. Wie wir ja auch alle wissen, Jim Ross liebt seine Frau, leider verstorben jetzt vor kurzem. Und dann auch irgendwann geht Jim Ross darauf ein und sagt so, ja, das will ich halt scheiße finden, jetzt halt mal dein Maul. Geh mir auf den Sack damit. So, und dann sagt er wirklich genervt, du merkst, wie genervt er ist. Ja, wie wäre es denn, wenn man eine von deinen 15 Frauen Trashback nennen würde? Ich bin so, wow. Alter, Schotz feiert. Ist ja okay, lass den Mann da in Ruhe. Und also, das fand ich echt gut. So Sachen mag ich. Also, Jim Ross, guter Typ, Jerry Lawler, anstrengend. Also, das muss ich einmal hervorheben, weil ich das wirklich super witzig fand.
Wo du gerade beim akustischen Bereich hier bist.
Ja.
Ist dir aufgefallen, dass der Ring ganz anders klingt?
Der hat super gequietscht die ganze Zeit. Also, ich weiß nicht, hast du es einfach auf dem
Fernseher geschäppert halt.
Hast du es auf dem Fernseher geguckt? Ganz normal,
ich habe es auf dem Fernseher geguckt.
Ich habe mit Kopfhörern geguckt und ja, der Ring, der klingt irgendwie so, als wären da so 2, 3 Bretter nicht richtig festgeschraubt und irgendwas hat immer gequietscht. Also, bei jedem so, und so, Mann, dreh doch mal einer die Schraube da fest. Kann da mal einer mit WD-40 dran gehen?
Ich konnte es halt auch nicht wirklich irgendwie einordnen. Es klang sehr blechern und ganz merkwürdig. Also es hat gerade gescheppert. Und ich wusste nicht genau, ob es einfach daran liegt, dass vielleicht ist da wirklich was kaputt gegangen irgendwie. Ich meine, vorher ist dann noch Rikishi vom Käfig runtergefallen. Also ja, möglich, dass da.
Es kommt nicht von irgendwo.
Ja, eben. Ja,
ich bin ja großer Fan, wie wir alle wissen. Ambrose Asylum Match, großer Waffenfan. Und natürlich, Last Man Standing Match, NoDQ, irgendwann werden Waffen eingesetzt. Sledgehammer ist nur eine Frage der Zeit, aber erst gab es halt den Stuhl, was ich noch ganz cool fand, weil da gab es so den guten Unprotected Chair Shots gegen den Kopf.
Er hat aber den Arm halt hochgezogen, so ein bisschen. Ich weiß.
Ja, Feigling, der Triple H.
Von wegen ihr Corporate Guy, ne?
Ja, wirklich, gibt es gar keine Mühe mehr, richtig mit dem Kopf rein. Und was ich nicht verstanden habe, was mich auch genervt hat, auch wenn wir jetzt so auf letztes Wochenende Money in the Bank gucken, was hat der Ref da gemacht? Also so, warum hat er gesagt, so schlag mal nicht mit dem Stuhl zu? Und warum steht er sich irgendwie dazwischen und will ihm den Stuhl wegnehmen? So, das ist doch nur, der kann doch machen. Und wenn er jetzt hier gleich absticht im Dingens, dann zählst du bis 10, Kollege. Und also das habe ich nicht verstanden. Das hat mich irgendwie genervt.
Ja, die Rolle des Refs hier war ein bisschen merkwürdig. Er hat ja auch am Anfang zum Beispiel den Abdominal Stretch lösen lassen, als Triple H in Seil gegriffen hat, was aber theoretisch vollkommen legitim ist. Später, als Triple H in The Walls of Jericho gewesen ist, hat das wiederum durchgehen lassen.
Parteiischer Hund.
Ja, ja, eben. Also, und dann natürlich auch dieses, es gab ja diverse Male Konfrontationen zwischen Triple H und dem Referee, wo er dann auch einmal Triple H erstmal den Ref geschubst hat, dann hat der zurückgeschubst und einmal gab es ja dann auch wirklich den K.O.-Schubser sozusagen, damit hinterher auch noch eine Stephanie McMahon in den Ring kommen konnte, was auch gar keinen Sinn gemacht hat.
Ja, also ich.
Weil die hätte so oder so in den Ring kommen können.
Ja, das sind wirklich so, also das ist, sind schon doofe Logiklücken drin. Wenn man ehrlich ist, das ist schon kacke. Also sowas nervt mich. Und gerade so, und das Witzige war dann auch, ich habe darauf geachtet und dachte so, ja gut, hat der Ref einfach keinen Bock auf Stühle in dem Match gerade? Also vielleicht hat er heute Tag gesagt, nee, heute ist eher so mein Sledgehammer-Tag, Stühle habe ich keinen Bock drauf. Und dann war es nämlich so, bei Jericho, als er den Stuhl hat, hat er gesagt, ja, ist nicht so geil, wenn du jetzt zuschlägst, aber mach dein Ding. Ich hindere dich da jetzt nicht dran.
Man muss halt sagen, dass natürlich, muss halt sagen, dass es da eben auch im Vorfeld gab es auch Storylines, wo Triple H auch Referees misshandelt hat, sage ich es einfach mal. Vielleicht ist das so die Grundaversion.
Ja, aber den dann anzumachen, ist vielleicht nicht der schlauste Move.
Ich sag ja nur, ich versuche nur, eine Erklärung zu finden.
Wenn du so weißt, ja, da sitzt jemand, der ist super leicht reizbar und du gehst hin und haust dann einfach mal richtig ordentlich gegen den Hinterkopf, dann darfst du dich auch nicht beschweren.
Also, ja, nein, es gab ja im Vorfeld mal dieses Title-Match zwischen Triple H und Jericho, wo dann Jericho den Titel zwar gewonnen hat, aber wo es hinterher rückgängig gemacht worden ist, aber auch nur, weil Triple H damals den Ref, einen der Hepners, in so einen Armbar genommen hat und Jericho gesagt hat, komm, brich ihm nicht den Arm, wir lassen das Match nochmal anläuten. Sowas gab es halt damals. Vielleicht rührt das daher, dieser Grundhass auf Triple H und dass man dem lieber da so ein bisschen das durchgehen lässt. Auf jeden Fall erklärt man es nicht im Match. Das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, ja.
Komm, versuch doch mal einen Arm zu brechen. Mach doch, trau dich doch. Mike Yoda, Legende. Ne, aber also trotzdem, ich mochte dann, also als die, ich nenne es mal die Waffenphase losging, da wurde es dann ja auch um einiges, also die haben sich ja vorher schon irgendwie gekloppt und ja gut, beim Triple H gab es dann auch viele Haltegriffe auch irgendwie. Ich glaube, das erste war so ein Sleeper Hold, der den ersten richtigen, also den ersten Lang Count eingeleitet hat.
Genau.
Weil es dann diese Waffenphase anfing und dann auch der Stuhlschlag gegen Triple Hs Kopf/Hand und natürlich der Blade Drop. Also ich glaube, so Triple H früher ist auch so der personifizierte Blade Drop, so ein bisschen wie Ric Flair. Der hat ja das ganze Ding da vollgesaftet und ab dann wurde es ja auch nochmal böse hart. Also da gab es ja auch irgendwie Moves auf mit den Rippen auf die Ringtreppe und da wurde ja noch viel draußen geprügelt. Das fand ich dann irgendwie ganz cool, weil das dann diese Härte, die mir dieses Pre-Video-Package vermittelt hat, dann auch nochmal stärker ins Match gebracht hat. Auch gerade dann durch einen blutenden Triple H, auch wenn es immer ein bisschen übertrieben aussieht heutzutage. Aber ich mochte das, als es dann in diese noch härtere Phase ging.
Ja, und man hat es eben auch im Vorfeld dann auch noch geschafft, einen Jericho hier aufzubauen. Es gab ja nach dem Sleeper-Hold, da hat ja auch schon Jim Ross gerufen, so, ja, bleib liegen, Junge, bleib liegen, sonst stellt er noch Schlimmeres mit dir an, so ungefähr. Dann ist Jericho ja aufgestanden und hat ja auch dann Triple H ja dann die Cross-Drop gezeigt, was dann Triple H ja zum ersten Pedigree und zum ersten Neun-Count quasi bewogen hat. Und danach gab es ja dann diese Blutphase, wie du gerade so schön gesagt hast. Und auch dieser Brawl draußen, der hat es ja auch wirklich in sich gehabt. Ne? Es gab ja dann auch diese Aktion, wo Triple H Jericho auf die Treppe draußen pedigreen wollte und dann aber im Endeffekt natürlich rübergeflogen ist und sowas. Und es gab auch noch diese Szene mit den beiden Monitoren.
Ja, das war auch cool. Das mag ich. Ja. Eigentlich bin ich kein Fan von Doppel-KOs, also gerade wenn es so eine dumme Doppel-Klaus-Line ist. Aber das hat mir irgendwie gefallen, wo die sich da beide mit dem Monitor ins Gesicht gehauen haben.
Ja, und da waren ja auch quasi beide K.O., das ging dann bis 9. Ne? Und dann sind sie beide zurück in den Ring gekrabbelt. Und da muss ich auch sagen, ich finde, man hätte den ersten Count nicht bis 9 gleich gehen lassen müssen, weil so hat sich es eben angefühlt, als ob der erste und der zweite Count, die waren beide bis 9 und bei 8 haben beide wieder angefangen, sich zu bewegen.
Also das Problem ist so ein bisschen, der 9-Count des Last Man Standing Matches ist also der Nearfall des normalen Matches, ne?
Ja.
Und deswegen sagst du, ja, machen wir halt ganz viele 9-Counts.
Mich hat es halt eben gestört, dass ich glaube, also beim ersten Mal war es ja vor allem Jericho, der dann da aus dem Pedigree quasi wieder aufgestanden ist, dass der wirklich immer bei Punkt 8 sich wieder angefangen hat, sich zu bewegen.
Ja.
Das war jetzt diesmal wieder genauso. Und da habe ich gedacht so, oh Leute, ihr hättet auch ruhig schon vorher mal so ein bisschen kämpfen können und so, sich ein bisschen hochziehen, vielleicht abrutschen. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders
machen. Oder einfach mal die ersten Male bei 6 hochkommen oder bei 5, bei 7.
Also weil, ja, ich meine, so nach Pedigree kannst du schon länger
liegen natürlich, bleiben, klar. Aber also im Endeffekt so, okay, du kamst gerade bei 9 hoch, hast dann noch mal 5 Minuten aufs Maul bekommen und kommst wieder bei 9 hoch. Also, das ist ja keine Steiger. Also, klar, beim Pedigree, ich verstehe das, ne? Aber dann kannst du es ja nicht mehr steigern.
Ja. Egal. Da bin ich tatsächlich bei dir. Also, ich finde, das hätte man ein bisschen besser nuancieren können in irgendeiner Art und Weise. Irgendwie, da hätte man Abstufung machen müssen. Und vor allem nicht diese erste Bewegung so, 8, und dann fängt man wieder an, sich auf den Rücken, auf den Bauch zu drehen
und dann
auf sich aufzurappen. Ja, so ungefähr. Nach dieser Phase draußen, wo es diesen angeteasten Knockout von beiden gegeben hat, es gab ja auch noch, das kam, glaube ich, aber dann später erst. Erstmal gab es natürlich jetzt den Walls of Jericho.
Im Ring.
Im Ring.
Ohne Rope Break.
Genau, ohne Rope Break, wo er dann auch da nicht perfektes Timing, weil, also Jericho hat dann einen Triple H wieder rausgezogen aus dem Rope Break quasi. Triple H sah aus wie durch einen Metzger irgendwie vergewaltigt. okay. Und dann hat ja Jericho, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Jericho hat einmal kurz rüber zu Stephanie geguckt und in dem Moment macht sie halt dann den Move, dass sie in den Ring kommt, um ihn anzugreifen.
Ah, das fand ich. Da habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet.
Ja, ich habe halt eben, du konntest genau sehen, dass er ihr quasi ihr Blick zuwirft und das war für sie das Signal so, ich komme jetzt in den Ring und ich kratze dir jetzt die Augen aus, damit du löst und dann ist sie ja selber in die Walls of Jericho gekommen. Ja. Und dann befinden wir uns eigentlich schon hier auf dem Finishing Stretch mehr oder weniger. Also ich fand das eigentlich ganz, ganz cool, sagen wir es mal so. Und dann gab es ja die Attacke von Hunter, und dadurch sind sie dann beide wieder aus dem Ring gerollt. Und Hunter endete dann irgendwie auf dem Kommentatorenpult und Jericho hat sowas angedeutet wie einen Lion Salt von einer gleich hohen Treppe, Kiste, die daneben lag, Im Endeffekt war es einfach nur so ein Setup, dass
für den
dass
die beiden gemeint Backplex oder was auch immer.
Genau, das hat für mich keinen Sinn ergeben, muss ich sagen. Ich mag dieses Match unfassbar gerne, aber ich habe das damals mit größerer Emotionalität wahrgenommen und fand es halt mega. Und heute fand ich es nur noch sehr gut, weil da so ein paar Brüche drin waren. Wie fandest du diesen Aufbau von diesem Table-Spot?
Das Problem ist, das hast du häufig generell bei Table-Matches, wo du siehst, ja, da ist gerade ein Spot aufgebaut. Und das hast du da irgendwie auch gesehen. Weil da stand da ja irgendwie diese Erhöhung, von der aus dann Jericho gesprungen wäre. Und davor stand dann aber noch der so ein Steel-Chair, damit er perfekt Triple H da stehen kann, um ihn dann hochzuheben. Das sah halt alles sehr vorbereitet aus. Oder weißt du, ja, hier müssen wir jetzt hin, um das Match zu beenden.
Ja.
Und das war dann nicht so eine Überraschung, sondern so, du stehst in Position, ich stehe in Position, alles klar. 1, 2, 3, los geht's.
Ja. Ein Detail hier noch am Rande. Bei diesem Brawl draußen gab es auch noch mal so diese typische Aktion mit dem Katapult, was ja Triple H gerne nimmt. Und
Triple H richtig im richtigen Moment den Stuhl noch zugeklappt hat.
Genau das. Ich fand das so witzig, wo er dann so, wo du sehen konntest, einmal kurz ganz vorsichtig hochgreift und die Lehne so nach oben klappt.
Also das war aber auch nötig.
Ja, ja, total. Sonst einmal mit der Stirn an dem Ding da vorbeigeschrappt, ja, genau. Und hat sich wahrscheinlich eine Platzwunde zugefügt. Das fand ich einfach nur witzig. Ich fand diesen Table-Spot am Ende ein bisschen antiklimatisch als Finish, weil das hat dann eben gereicht dafür, dass ein Jericho quasi liegen bleibt und ein Triple H ist aufgestanden und bei 10 und ist dann quasi bei 10,5 ist er wieder, bei 9 ist er aufgestanden und bei
11
ist er wieder umgefallen, genau. Wie fandest du das Finish hier?
Na, einmal ganz kurz, bevor wir gleich zum Finish, also es gab dann ja auch natürlich Triple H Match. Es gab dann auch den Sledgehammer.
Ja, ja, genau.
Und es gab einmal, in einer wenigen Momente in der gesamten Geschichte von Triple H, es gibt ja immer diesen Witz, dass Triple H erfolgreicher hätte sein können, wenn er richtig weiß, wie man Hieb- und Stichwaffen benutzen würde. weil deswegen hat er mich dieses Mal, er hat ja wirklich den Hammer, eine bekannte Hiebwaffe, auch wirklich wie eine solche eingesetzt. Nur leider ist Jericho ausgewichen und Jericho dann auch, ja, vielleicht nicht nachgedacht, den guten Sledgehammer-Hiebwaffe wieder als Stichwaffe benutzt. Indem er gedacht hat, nee, der wird jetzt in den Bauch eingestochen. So, ja, also, auch so physikalisch macht halt Schwing schon mehr Sinn, Kollege. Ah, gut, das ist so der ewige Mythos. Die Frage, wo wäre Triple H gelandet, wenn er es richtig könnte, Hieb- und Stichwaffen benutzen? Ja. Also, ich glaube, dann wird dem jetzt AEW gehören oder ich weiß es nicht.
Mindestens.
Also, wenn nicht sogar der eiserne Thron.
Ja.
Er würde einfach drauf sitzen und so, Leute, ich habe es gelernt. an sich diesen Spot, wie ich gerade gesagt habe, das war sehr vorbereitet, das war ein bisschen blöd, weil du wusstest, okay, hier wird es jetzt enden oder hier ist jetzt der nächste Spot. Aber trotzdem fand ich das ganz cool, dieses, ich stehe auf, reiß die Arme in die Luft, ja, geil gewonnen und falle wieder hin. Also, ich mochte irgendwie den Moment. Und das hat ja, also dieses Ding hat ja auch ein Triple H irgendwie nicht schlecht aussehen lassen, hat aber ein Jericho dadurch nochmal extrem gut aussehen lassen, meiner Meinung nach.
Ja.
Wie gesagt, also der ist jetzt nicht irgendwie weitergelaufen und so, ja, ich bin so krass, sondern ich bin auch gerade wirklich am Ende meiner Kräfte. Und ja, wie gesagt, das schadet dem Triple H nicht und stellt einen Jericho ziemlich krass dar. Von daher schlaues Ende, also was den Count angeht, schlaues Ende.
Ja, sehe ich auch so. Es war ja auch wichtig, da, wie ich angefangen, wie ich am Anfang angesprochen habe, dass hier ein Jericho gut aussieht, einfach damit man ihn dann auch zukünftig als einen der neuen Stars präsentieren konnte, weil die Zuschauer wollten den und das hier war quasi so die Bewährungsprobe und Triple H hat hier wirklich alles gegeben, damit auch ein Jericho gut aussieht. Trotzdem natürlich die Frage, wir haben jetzt auch so ein bisschen gemotzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mehr gemotzt, ehrlich gesagt, als ich im Vorfeld gedacht habe, weil ich habe diesen Kampf extrem gut im Kopf. Ich fand ihn immer noch richtig gut, aber mir sind eben auch echt ein paar Lücken aufgefallen. Deswegen frage ich erstmal, wie fandst du das jetzt hier so im Ganzen?
Also, es ist halt, wie gesagt, schwierig, so ein Last Man Standing Match zu gucken, ne? Weil es dann auch einfach, wie gesagt, es hat einfach Längen drin, weil es ein Last Man Standing Match ist. Und mir hat die zweite Hälfte mehr Spaß gemacht als die erste Hälfte.
Weil da Blut drin war.
Weil Gewalt, Team Hass. Also, da war ein bisschen mehr Intensität. Also, ja, der Mann war auch Intensität, aber also, mir hat einfach, ich fand die erste Hälfte im Vergleich zur zweiten Hälfte irgendwie langweilig, aber klar, du brauchst die erste Hälfte für die zweite Hälfte, bla 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 bla. Trotzdem kann man, also so ein, können wir auch ein Highlight-Reel angucken von dem Ding, was irgendwie 10 Minuten geht. und dann die anderen 13 Minuten kann ich so hinten überfallen lassen.
Du kannst du Candy Crush spielen, meinst
ja,
du?
Ja, genau. Irgendwie sowas. Von dem, ja.
So ist es halt.
Fünf Leben verbrauchen, alles gut.
Kai enttarnt hier. Würdest du den Kampf denn empfehlen?
Ja, ja, doch, also schon. Also, ja, das klingt so böse, aber also, man, 23 Minuten kann man auch was anderes machen: Stromberg gucken, Candy Crush spielen. Aber nein, das ist schon wirklich, also, das ist schon ein gutes Last Man Standing Match. Und das macht auch Spaß. Und ein Triple H kämpft hier wirklich extrem gut. 23 Minuten, davon 7 Minuten Abdominal Stretch ist in Ordnung. Auch ein Jericho. Ich sehe halt einen Jericho wirklich gerne. Ist auch ein guter Wrestler. Sind halt zwei Meister des Fachs. Von daher, ja, also Empfehlung.
Man darf es halt, ja, man darf es halt auch echt nicht unterschätzen. Ne? Der Kampf ist 19 Jahre alt.
Ja, deswegen, dafür ist er halt wirklich gut.
Ja, also, der hat sich dafür noch echt gut gehalten. Ich meine, wie du schon gesagt hast, das sind zwei, die wissen, wie es geht und die können es. Und auch wenn sie damals quasi in unterschiedlichen Bereichen der Card eigentlich fast noch unterwegs gewesen sind, finde ich, war das hier echt ein starkes Match. Und als Last Man Standing Match hat das funktioniert. Natürlich auch mit der Gewalt und mit dem Blut, was irgendwie dazugehört hat. Aber das hat innerhalb dieser Geschichte absolut Sinn gemacht. Und ich war auch ganz glücklich, dass zum Beispiel da nicht die DX eingegriffen hat oder sonst irgendwas passiert ist. Wir hatten so einen halben Rev-Bump und ein bisschen Eingriff von Stephanie. Aber das hielt sich ja alles noch in Grenzen. Ich finde, das ist nach wie vor ein richtig gutes Last Man Standing Match. Also mir hat das auch jetzt wieder Spaß gemacht. Also klar, es hat jetzt ein paar mehr Lücken gehabt. Aber ich muss auch sagen, wenn ich vielleicht nicht so viel darüber reden würde, wäre es mir vielleicht auch gar nicht aufgefallen,
ja, das so manches. Bisschen, dann analysiert man analysiert dann natürlich auch mehr, ne?
Zumindest genau,
ich
nehme das
nur an und lass mich da ein bisschen berieseln, hab Spaß. Klar. Er ist alles Teil des Jobs.
Ja. Also, ne? Nee, also ich hab das damals, fand ich das unfassbar geil.
Also gerade das Zeitargument, was du gebracht hast, dass er nach 19 Jahren gut gealtert ist, das ist wirklich wichtig, ja. Also deswegen schon eine Empfehlung.
Deswegen war auch damals erst das, glaube ich, das zweite Last Man Standing Match hat Jim Ross gesagt, also mit Vorsicht zu genießen. Ich habe es nicht nachgeprüft, angeblich. Das erste soll angeblich The Rock gegen Mankind gewesen sein. Vielleicht war es aber auch das zweite der jüngeren Vergangenheit. Man weiß es nicht. Egal wie, ich finde es ein cooler Kampf. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut es euch gerne an. Gibt es natürlich ganz normal im WWE Network zu schauen. Fully Loaded 2000. Kann man sich antun. Hat der Kai sich auch angetan, hat es überlebt.
Genau. Du hast es gerade angesprochen, Mick Foley. Ich fand es echt interessant, Mick Foley jetzt in diesem Videopackage reden zu sehen und ihn dann jetzt in der Woche bei Raw gesehen zu haben.
Ja.
Also da liegen ja nicht Welten, da liegen ja Universen zwischen. Das ist schon, ja. Mick Foley ist schon sehr alt geworden und auch ein bisschen alt und verwirrt, könnte man sagen.
Er ist halt so ein bisschen flusig, ne? So ein bisschen zerstreut, das merkt man ja schon bei ihm ein bisschen. Ne?
Und nicht die süße Art von zerstreut, sondern eher die Art, wo du sagst, hoffentlich kümmert sich jemand um dich zerstreut, wenn du noch ein bisschen älter wirst.
Ja, das so ist es. So ist es tatsächlich leider. Ich hoffe auch, dass es ihm da gut in Zukunft einfacher geht. Ich finde, das ist ein absolut verdienter Wrestler. Ich mochte ihn immer extrem gerne. Aber das war ja auch schon die letzten Male so, wo wir ihn gesehen haben. Da fragt man sich schon, ob nicht das, was er dem Wrestling gegeben hat, nicht auch ihm zu viel genommen hat hier und da. Traurig auch so ein bisschen. Aber ja, ist eben so. Aber ich hoffe einfach, dass es ihm trotzdem gut geht und dass er da eine schöne Zukunft noch vor sich hat. Hat er sich verdient.
Grüße gehen raus.
Genau, also, das
ist ja eh Patreon.
Genau, Mick Foley, edel Patreon.
Support mit 10 Dollar.
Er hat sich extrem über unser T-Shirt gefreut und über die Tasse. Ja.
Macht er jetzt mal seine Auftritte mit.
Ja. Damit sind wir dann aber hier durch mit der nächsten Ausgabe vom Match of the Week. Es war mir mal wieder ein Fest, lieber Kai, auch wenn wir wie immer nicht 100% konform gewesen sind eigentlich.
Stimmt, aber trotzdem haben wir einen guten Konsens gefunden, fand ich.
Ja, das ist die Kunst der Politik, weißt du?
Genau.
Die Kunst der Kriegsführung.
Grüße nach Saudi-Arabien.
Das sind wunderschöne letzte Worte. Wir hören uns nächste Woche wieder zum nächsten Match of the Week. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.